Keila, eine Prüfung des Glaubens. So habe ich unseren Predigttext überschrieben. Keila. Weiß jemand von euch, was Keila ist? Schon mal von Keila gehört? Keila ist eine kleine Stadt. Und in 1. Samuel 23 wird diese Stadt zu einem Sinnbild einer Glaubensprüfung für David. David, er beweist in Keila, dass er ein Mann des Glaubens ist. Wir lesen hier 1. Samuel Kapitel 23, die Verse 1 bis 18. Entschuldigung, 1 bis 13. Und man berichtete David, siehe, die Philister kämpfen gegen Keila und plündern die Tennen. Da befragte David den Herrn und sagte, soll ich hinziehen und diese Philister schlagen? Und der Herr sprach zu David, zieh hin und schlage die Philister und rette Keila. Aber die Männer Davids sagten zu ihm, siehe, wir fürchten uns schon hier in Juda. Und wie sollten wir gar nach Keila gegen die Schlachtreihen der Philister ziehen? Da befragte David wieder den Herrn. Und der Herr antwortete ihm und sprach, mach dich auf und zieh nach Keila hinab, denn ich will die Philister in deine Hand geben. Und David zog mit seinen Männern nach Keila und kämpfte gegen die Philister und trieb ihr Vieh weg und brachte ihnen eine große Niederlage bei. Und so rettete David die Bewohner von Keila. Es geschah aber, als Abiatar, der Sohn Ahimelechs, zu David nach Keila floh, kam er hinab mit seinem Ephod in seiner Hand. Und es wurde Saul berichtet, dass David nach Keila gekommen sei. Da dachte Saul, Gott hat ihn verworfen und in meine Hand gegeben. Denn er hat sich selbst eingeschlossen, indem er in eine Stadt mit Toren und Riegeln gekommen ist. Und Saul rief alles Volk zum Kampf auf und nach Keila hinabzuziehen, damit sie David und seine Männer belagerten. Und als David erkannte, dass Saul Böses gegen ihn schmiedete, da sagte er zu dem Priester Abiatar, bring das Ephod her. Und David sprach, Herr, Gott Israels, dein Knecht hat als gewiss gehört, dass Saul danach trachtet, nach Keila zu kommen, um die Stadt meinetwegen zu verderben. Werden die Bürger von Keila mich in seine Hand ausliefern? Wird Saul herabziehen, wie dein Knecht gehört hat? Herr Gott Israels, lass es doch deinen Knecht wissen. Und der Herr sprach, er wird hinabkommen. Und David fragte weiter, werden die Bürger von Keila mich und meine Männer in die Hand Sauls ausliefern? Der Herr sprach, sie werden dich ausliefern. Da machten David und seine Männer sich auf, etwa 600 Mann, und sie zogen nach Keila fort und streiften umher von einem Ort zum anderen. Und es wurde Saul berichtet, dass David aus Keila entkommen sei. Da ließ er davon ab, gegen ihn auszuziehen. Als erstes erfahren wir hier in dieser Glaubensprüfung, David sucht den Willen Gottes. David sucht den Willen Gottes. Er erhält erst einen Bericht von aus der Not heraus. Siehe, die Philister kämpfen gegen Keila und sie plündern die Tennen. Wer waren die Boten? Waren es vielleicht Anwohner aus Keila? Oder vorbeiziehende Händler, die beobachtet haben, was die Philister vorhaben? Oder vielleicht Kundschafter von den Männern Davids selbst? Wir wissen es nicht. Aber auf den einen oder anderen Weg kam dieser Bericht zu David. Keila, diese Stadt an der Grenze zum Philisterland, sie ist in großer Gefahr. Die Philister, sie wollen heimtückisch die mühsam eingefahrene Ernte aus den Tennen der Bewohner rauben. David, hier geschieht ein Unrecht. Was soll David tun? Wie antwortet David? Er könnte sagen, ich habe noch nie von der Stadt Keila gehört. Wie die meisten vielleicht hier. Wer oder was ist Keila? Was interessiert mich Keila? Oder er könnte sagen, das ist eine große Chance, dass ich wieder Anerkennung im Land Israel gewinne. Wenn nicht der König Saul, sondern der Verstoßene, der Verfolgte, der vogelfrei erklärte David, diese jüdische Stadt Keila vor den Feinden rettet. Oder es könnte einfach eine Chance sein, selbst mal wieder in einer Stadt unterzukommen. Nicht mehr in den Wäldern oder in den Bergen, in irgendwelchen Höhlen Unterschlupf zu finden, sondern wieder mal in einem Bett zu schlafen, wieder mal in Häusern zu wohnen. Oder dachte David vielleicht einfach aus Mitleid und aus Barmherzigkeit an die Bewohner von Keila, denen hier die Gefahr droht, dass ihnen all ihre Arbeit, all das, was sie gewirkt haben, die ganze Ernte, die sie zusammengebracht haben, dass es umsonst war? All die Kraft, all die Arbeit, all die Zeit, umsonst? Einfach von den Philistern geraubt? Was auch immer ihm durch den Kopf ging, eines hatte oberste Priorität. Das hatte David aus den letzten Monaten gelernt. Ich werde den Herrn befragen. Oh, ich will, dass der Herr mir vorangeht. Da befragte David den Herrn und sagte, soll ich hinziehen und diese Philister schlagen? Er vertraut nicht einfach mehr auf seine eigenen Wege, auf seinen eigenen Verstand. Er befiehlt seine Wege dem Herrn, wie wir im Psalm 37 gelesen haben. Und mit diesem geflohenen Priester Abjatar kam nämlich auch, das wird hier in so einer Art Randnotiz mit hinzugefügt, kam auch das priesterliche Ephod zu David. Das Ephod, das ist das Priestergewand des hohen Priesters. Und in der Brusttasche von diesem Gewand, da waren Lossteine drin zur Befragung Gottes. Und das erinnerte David vielleicht daran, ich hab diese wunderbare Gelegenheit, dass ich den Herrn befragen kann. Ich habe einen Priester hier, den letzten aus dem Hause, und er hat das Priestergewand mitgenommen, um den Herrn zu befragen. Und ich will Gottes Wort folgen. Und die Anweisung ist deswegen auch ganz deutlich, eindeutig. Zieh hin und schlage die Philister und rette Keila. Rette sie. Zieh hin und rette. Das ist der ausdrückliche Befehl Gottes an David. David sucht den Willen Gottes. Und das ist eine wunderbare Erklärung hier in unserem Text. Und das ist richtig auffällig, wie David bei jeder Gelegenheit Gott aufsucht im Gebet und um seine Wegweisung bittet. Unser Text ist voll davon, dass er immer wieder den Herrn befragt, immer wieder den Herrn aufsucht und seinen Willen sucht. Keila ist eine Glaubensprüfung und David beweist hier Glauben. Er vertraut mehr auf das Wort Gottes als auf seinen Verstand und auf die Gefühle seines Herzens. Er wägt nicht einfach nur Argumente ab. Er befragt als erstes den Herrn. Keila ist eine Glaubensprüfung. Das sehen wir auch in unserem zweiten Punkt. David überwindet Widerstände. Man sollte jetzt meinen, David hat den Herrn befragt. Er hat eine klare Antwort bekommen. Jetzt ist der Weg doch einfach. Gott hat gesagt, zieh hin und rette. David weiß, was er tun soll. Er kann es tun und fertig. Dann müssten doch jetzt eigentlich alle Türen offen stehen und alles so halbautomatisch gehen. Nein, wer gläubig vorangehen will, der erfährt immer auch Widerstände. Na gut, dass die Feinde, dass die Philister vielleicht nicht freiwillig schon fliehen, bevor David kommt, das war zu erwarten. Damit rechnet man ja auch. Aber was den Gehorsam von Gläubigen oft schwer macht, ist das, was uns ganz nahe ist. Nicht die Widerstände von den Feinden, nicht die Widerstände von den Ungläubigen, sondern das, was uns am nächsten ist. Und unser eigenes Herz. Oder eben die Freunde, die Verwandte, die uns nahestehen. Davids eigene Männer halten David auf in seinem Plan, nach Keila zu ziehen. Davids eigene Männer halten ihn auf, im Gehorsam dem Wort Gottes zu folgen. Nicht Saul, nicht die Philister, seine eigenen Männer. Und sie haben keine ganz gottlosen und keine ganz schlechten Argumente. Nein, sie bringen logische, nachvollziehbare Gründe hervor. David, wir sind schwach. Du bist nicht mehr Anführer von dem Heer Israels wie unter Saul. Du bist jetzt Anführer einer Gruppe voller Flüchtlinge, voller bedrängter Leute, voller betrübter Leute. David, wir sind schwache Menschen. Siehe, wir fürchten uns schon hier in Juda. Und wie sollten wir gar nach Keila gegen die Schlachtreihen der Philister ziehen? David, wir haben schon jetzt hier im Wald Angst um unser Leben. Wir sind gerade auf der Flucht. Wir haben schon all unseren Mut zusammengenommen, um überhaupt aus der Höhle Adullam hier runter in den Wald zu ziehen. Wir sind schwach. Und außerdem, die Philister, das sind keine Kindergartengruppe. Das sind die Schlachtreihen der Philister. Da kommen nicht einfach nur ein paar Bauern, die ein paar Eimer Weizen klauen wollen oder die Eier von den Hühnern. Nein, David, da kommt ein Heer von ausgebildeten Soldaten. Siehe, wir fürchten uns schon hier in Juda. Und wie sollten wir gar nach Keila gegen die Schlachtreihen der Philister ziehen? Wie soll das gut gehen? Wie reagiert David denn jetzt? Er kann ja schlecht alleine ziehen. Sagt er sich, na gut, dann war es vielleicht einfach gar nicht Gottes Wille. Vielleicht habe ich das falsch verstanden. Ich erlebe Widerstände. Vielleicht sollte ich doch gar nicht hinabziehen. Ist ja auch noch nichts passiert. Ich bleibe einfach hier. Nein, er befragt erneut den Herrn. Und ich glaube, das tut er nicht so sehr für sich selbst, sondern um seine Männer zu ermutigen, um seine Männer zu überzeugen. Er will, dass seine Männer selbst gläubig werden, Vertrauen fassen. Und der Herr antwortete ihm und sprach, mach dich auf und zieh nach Keila hinab, denn ich will die Philister in deine Hand geben. David, er betet zu dem Herrn und macht damit deutlich, Männer, Gott wird für uns kämpfen. Er betet zu Gott und er erhält Antwort von Gott. Und jetzt kann er seine Männer ermutigen, Gott ist stark. Er ist derjenige, der die Schlachtreihen der Philister bezwingen wird. Er hat versprochen, sie in unsere Hand zu geben. Seid mutig. Seid stark, schaut nicht nur auf euch selbst, auf die eigene Schwachheit, auf die Gefahr der Feinde. Lasst uns auf Gottes Wort, auf seine Zusage sehen. David überwindet Widerstände. Er ermutigt seine Männer zum Gehorsam. Was für ein Glaubensschritt. Und Gott schenkt ihm tatsächlich den Sieg. Ein Sieg gegen das plündernde, gegen das raubende Heer der Philister. Gott schenkt ihnen den Sieg. Eine große Niederlage bringt er den Philistern bei. Und sie können ihr Rauben und Morden nicht weiter fortsetzen. Ja, Glauben heißt oft gegen Widerstände, gegen Sorgen, gegen Zweifel, gegen Nöte zu hoffen und zu vertrauen. Und da, wo Gott gesprochen hat, weiter voranzugehen. Doch wahrer Glaube ist auch ausharrender Glaube. Drittens, David bewahrt ein festes Herz. Die Botschaft vom Sieg Davids verbreitet sich in Windeseile. Und der alte König Saul, er erfährt von Davids Sieg gegen die Philister. Und auf einmal ist auch er bereit, seine Truppen zu mobilisieren. das ist doch merkwürdig, oder? Als Keila in Not war, als die Bürger in Lebensgefahr waren, die Bürger dieser Stadt, da saß Saul ruhig weiter in seiner Residenz. Was kümmerten ihn die Philister? Was kümmerten ihn das Schicksal dieser unbedeutenden Stadt Keila? Er blieb einfach an dem Ort, wo er war. Aber als er hörte, dass David da ist, da macht er sich sofort auf, um ihn zu fangen. Da sammelt er seine ganzen Truppen. Keine Barmherzigkeit, kein Mitleid, nur Hass treibt ihn an. Und er freut sich innerlich. Und da sieht man, wie verführt er auch ist. Gott hat ihn verworfen und in meine Hand gegeben, denkt er. Denn er hat sich selbst eingeschlossen, indem er in eine Stadt mit Toren und Riegel gekommen ist. Jetzt wendet sich das Blatt, denkt er. Jetzt wird David der Verworfene. Und David erfährt von diesen bösen Plänen Sauls. Irgendwie scheint das Informationsnetz für damalige Zeiten ziemlich gut zu funktionieren, auch ohne Mobilfunk und Internet. Sie erfahren sofort voneinander. Und David, er sitzt noch in Keila und ihm wird gemeldet, Saul ist auf dem Weg hierher. Er will dich gefangen nehmen, er will diese Stadt belagern. Was macht David? Verbarrikadiert er sich in Keila? Oder baut er lauter Fallen für das überlegene Heer Sauls, um in Guerillataktik zu gewinnen? Oder rennt er einfach panisch davon? Nein, er befragt wieder den Herrn. Herr, ich war dir gehorsam. Ich bin hinabgezogen. Ich habe Keila gerettet. Was nun? Es scheint so, als wendet sich das Gute, das ich getan habe, mir zum Nachteil. Was nun, Herr? Stimmt es, dass Saul kommt? Scheinbar gab es damals auch schon Fake News. Stimmt es wirklich, dass Saul sich aufmacht, um mich gefangen zu nehmen? Aber Gott bestätigt es. Und dann fragt er, werden die Bürger von Keila mich und meine Männer in die Hand Sauls ausliefern? Werden die Männer, denen ich gerade das Leben gerettet habe, werden die mich ausliefern, wenn Saul hierher kommt? Und der Herr sprach, sie werden dich ausliefern. David, er wendet sich in dieser Situation an Gott, der alles weiß. Und habt ihr bemerkt, Gott ist wirklich allwissend. Er ist wirklich allwissend. Gott weiß nicht nur, was kommt. Manche Leute stellen sich das vor, das Allwissen Gottes, dass er einfach genau weiß, was geschehen wird. Wie als hätte er so eine Zeitmaschine oder sowas und weiß einfach, was kommen wird. Nein, Gott weiß nicht nur, was kommen wird. Er hat nicht nur Vorauswissen, er hat sogar hypothetisches Wissen. Das heißt, er weiß auch, was kommen würde. Selbst wenn es nicht so kommen wird. Und das sehen wir hier in diesem Text. David, wenn du in Keila bleiben würdest, dann würden die Bewohner dich ausliefern. Und Gott weiß das. Gott kennt die Undankbarkeit der Bewohner von Keila. David hat gerade ihr Leben und ihre Ernte gerettet. Und David war überhaupt nicht verpflichtet dafür. Er ist einfach in Gehorsam gegen das Wort Gottes, aber aus Barmherzigkeit, in Gnade, ist er mit seinen Männern nach Keila gezogen, die selber in Gefahr sind. Und er hat sein ganzes Leben eingesetzt und das seiner Männer, um diese Stadt zu retten vor den Philistern. Und so danken sie es ihm. So danken sie es ihm. Sobald die Gefahr von der anderen Seite kommt, von Saul, da würden sie David preisgeben. Würden sie ihn opfern. So egoistisch, so undankbar sind sie. Da muss doch die Frage aufkommen, wieso mache ich das überhaupt? Kennt ihr diese Frage? Wozu war das jetzt eigentlich gut? Hat sich das gelohnt? Wieso mache ich mir überhaupt so eine Mühe? Warum zeige ich denn überhaupt so eine Liebe? Warum investiere ich mich denn überhaupt so für andere Menschen, wenn sowas bei rauskommt? Was hat das denn für einen Sinn? Aber David lässt sich nicht erbittern. Er bewahrt ein festes Herz. Ohne auch nur ein schlechtes Wort zieht er fort und reist weiter von Ort zu Ort, scheinbar ziellos, aber doch stetig dem Herrn nach. Und das macht festen Glauben aus. Den Willen Gottes zu suchen, Widerstände zu überwinden und ein festes und treues Herz zu bewahren. Auch wenn es manchmal so scheint, dass es sich nicht lohnt. Auch wenn manchmal es so scheint, als wenn der Lohn ausbleibt. Wenn Undankbarkeit gezahlt wird. Wenn Unfreundlichkeit auf Liebe und Rettung folgt. Wie kann David sich so ein Herz bewahren? Als ich diese Geschichte gelesen habe, da habe ich mir die Frage gestellt, wie kann David das ertragen? Er setzt sein Leben ein und erfährt dann von dieser Undankbarkeit. Wie kann er es ertragen? Und wie ist es für uns möglich? Wie kann man den Glauben bewahren, wenn es heißt, sie werden dich ausliefern? Wie kann ich denn weiter Gutes tun, wenn ich weiß, am Ende, sie werden es dir nicht danken? Sie werden dich ausliefern. Da vergeht einem doch alles, oder? Das Glaubensleben in dieser Welt ist geprägt von Siegen und Niederlagen, von Enttäuschungen. Und David hat viele davon gezählt. Aber es ist möglich, ein festes Herz zu bewahren im Glauben. Und zwar, wenn wir auf den sehen, der sich hat ausliefern lassen. In einem heiligen Bund der Erlösung beschloss Jesus mit dem Vater, ich ziehe hinab und ich rette. Nicht aus einer Verpflichtung, aus Barmherzigkeit. Vater, ich ziehe hinab und ich rette. Und er ist gekommen auf die Erde, in diese Welt, um zu retten. Diese Welt ist wie Keila. In Gefahr von den Horden Satans einfach übermannt zu werden. Und Jesus kam, und er suchte und tat gegen alle Widerstände den vollkommenen Willen des Vaters. Weder die Pharisäer, noch die Römer, noch seine eigene Familie, die ihn zeitweise für wahnsinnig hielt. Auch nicht seine eigenen Jünger, die ihn aufhalten wollten, nach Jerusalem zu gehen, weil sie sich fürchteten. Niemand konnte ihn aufhalten. Er hat beschlossen zu retten. Er hat beschlossen, bis zum Ende zu gehen. Und das, obwohl er im Voraus wusste, sie werden mich ausliefern. Das ganze Volk, das Palmwedel mit Palmwedeln winkte, die alle riefen, Hosianna, dem Sohn Davids. Sie werden rufen, kreuzige ihn, hinweg mit ihm. Sie werden mich ausliefern. Jesus wusste das. Sein eigenes Volk lieferte ihn aus an die Römer. Einer seiner eigenen Jünger überlieferte ihn an die Priester. Die Römer hängten ihn an ein Kreuz. Er entfloh nicht. Er wurde undankbar, rücksichtslos und grausam in den Tod gegeben. Sie werden dich ausliefern. Doch Jesus ist bis zum Ende gegangen, bis in den Tod. Denn nur so konnte er die schlimmsten Schlachtreihen dieser Welt besiegen. Die Sünde, die alle gute Frucht raubt, und das Gericht, das den ewigen Tod bringt. Schlimmer als die Philisterhorden. Jesus ist am Kreuz gestorben und am dritten Tag ist er auferstanden. Das ist ein Zeichen dafür, Gott hat den Tod in Jesu Hand gegeben. Jesus ist Sieger. Und jeder, der bekennt, Jesus ist mein Herr, ihm will ich folgen. Er ist mein Retter, ihm gehöre ich. Wisst ihr, dem verspricht Jesus eine bleibende Stadt, eine Wohnung bei dem Vater, einen ewigen Lohn. Im Psalm 37 haben wir gelesen, ein ewiges Erbteil, das nicht mehr vergeht. Und im Blick auf Jesus, der sich hingegeben hat, da können auch wir von Ort zu Ort ziehen, wie David hier. Er hatte keine bleibende Stadt. In dieser Zeit nichts, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Er war auf der Flucht. Undankbarkeit verfolgte ihn. Und doch, er konnte Widerstände überwinden. Er konnte auf das Wort Gottes trauen, weil er wusste, weil er hoffte, Gott wird mich in eine feste Stadt führen. Weil er glaubte an ein ewiges Himmelreich. Weil er wusste, es lohnt sich. Es lohnt sich, nicht auf Menschen zu trauen, nicht auf den Lohn von Menschen zu warten, aber auf Gott zu trauen und auf den Lohn Gottes zu warten. Und Jesus verspricht, jeder, der zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus ist nicht wie einer der Bürger von Keila. Nein, jeder, der zu Jesus kommt, jeder, der sich im Glauben an ihn wendet, den wird er aufnehmen und nicht wieder hinausstoßen. Und ihm wollen wir im festen, im überwindenden, im ausharrenden Glauben folgen. Es gibt so viele Momente hier in dieser Welt, wo wir manchmal denken, lohnt sich das überhaupt? Was hilft mir denn der Glaube, wenn ich kein einfacheres Leben habe? Wenn mir nicht einfach alle Türen offen stehen? Wenn ich trotzdem Widerstände erfahre? Wenn vielleicht Menschen mich enttäuschen? Paulus sagt, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendsten von allen. Ja, wir erleben viel Not und Elend und Verzweiflung. Aber wir hoffen nicht nur in diesem Leben auf Christus. Glaube wird da überwindend und da fest, wo wir wissen, wir hoffen auf den, der uns ein festes Erbteil, einen ewigen Lohn zusichert. Wir hoffen auf Christus, auf den, der sich hat ausliefern lassen, um uns, undankbare Sünder, zu retten. Dazu helfe uns Gott. Amen.